Ja, ich hätte mir nicht gedacht, als ich vor ungefähr 10 Jahren zum ersten Mal an der ICO-Tagung teilgenommen habe als Teilnehmer, als Salzburger, dass ich ein paar Jahre später bei Dietmar Winkler ein Forschungsprojekt haben würde zu orientalischen Christen in der österreichischen Diaspora, so eine Grundlagenstudie, die erste, die wir eigentlich so gemacht haben zu dem Thema. Mittlerweile hat es mich wieder weiter verschlagen nach Linz und einer neuen Aufgabe zu, die gleichfalls gleich beanspruchend und gleich bereichernd auch ist. Vielleicht ein Wort auch noch zum Titel der Tagung. Das ist ein bisschen auch aus meinem Mund gekommen und eigentlich habe ich es ein bisschen abgekupfert vom libanesischen Schriftsteller Amin Maalouf. Einer seiner Romane heißt Les Désorientés auf Französisch, auf Deutsch die Verunsicherten. Also ist etwas anders übersetzt worden, aber spielt mit diesem Wortspiel, dass halt ja die Verunsicherung einfach der Orient drinsteckt im Wort einfach und das ist so das kleine Überraschungsmoment. Ja, kurz als Einleitung zu diesem Vortrag. Ich habe so grob drei Teile. Ich werde ganz kurz am Anfang so einen Langzeitblick auf die Demografie der Christen im Nahen Osten geben, wobei das wirklich die aktuellen Entwicklungen dabei nicht enthalten sind, weil wir einfach keine Zahlen und auch keine Studien haben, um irgendwie so auf die letzten 10 Jahre auch wirklich da gut drauf zu blicken. Dann im Hauptteil meines Vortrags möchte ich wirklich so einen Abriss Ihnen bieten zur Migrationsgeschichte der Christinnen aus dem Nahen Osten aus globaler Perspektive. Und auch dabei werde ich eher auf die früheren Phasen ein bisschen stärker eingehen als auf die jüngeren Phasen. Und im dritten Teil, auch wie angekündigt, werde ich kurz so auf die österreichische Situation Bezug auch nehmen, damit man auch ein bisschen Personen und Menschen sieht, weil was ich Ihnen hier präsentiere, das sind viele Zahlen und Länder und Bewegungen, da kommen die Personen nicht allzu viel vor. Das ist das Gegenstück zu dem, was wir heute Nachmittag dann haben, wirklich das Gespräch mit Personen, die in einer Diaspora-Situation leben. Ich spreche also eigentlich nicht wirklich über die Diasporen, sondern eigentlich über das Migrationsgeschehen in erster Linie. Aber dort und da gibt es natürlich auch dann Anmerkungen zu dem, was man wirklich als Diaspora bezeichnen könnte. Und als Diaspora meint man mal als Kulturwissenschaftler auch eine Lebensform. Also es ist nicht nur im Ausland irgendwo zu leben, sondern es ist eine gemeinschaftliche Lebensform, nicht unbedingt auch immer in dem ganz biblischen Sinne vom Verstreutsein, aber mit einem starken Bezug zur Heimat, der an einem anderen Ort weitergelebt wird, weitergepflegt wird. Und ja, das macht Diaspora aus, auch mit einer gewissen Erzählung von der ehemaligen Heimat verbunden. Ja, dann beginne ich einmal mit der Demografie der Christen im Nahen Osten in der Langzeitperspektive. Kann man das überhaupt? Das ist gar nicht so leicht, aber man kann zumindest auf Basis, das ist nicht meine Forschung, die ich Ihnen hier präsentiere, das kommt aus der Literatur. Und es gibt eine interessante Entwicklung ab dem Osmanischen Reich bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 20. Jahrhunderts, wo man einen demografischen Wandel sieht, des Anteils der Christinnen immer im Bereich des Nahen Ostens im engeren Sinne. Der sich wandelt im Laufe von 4 Jahrhunderten, also vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, von ungefähr 7% Christenanteil an der Gesamtbevölkerung am Ende der Mamlukenzeit auf circa 20% 1914, also hier der höchste Prozentsatz. Nimmt man nur Großsyrien als Referenz, also Libanon, Syrien, Palästina, dann hat man dort 1914 sogar einen Prozentsatz von 33% der Gesamtbevölkerung. Grundlage für dieses Zahlenmaterial, das stammt von Demografen, renommierten Demografen, von Philipp Farke vor allem, und das basiert vor allem aus dem osmanischen Zensusdaten. Der prozentuelle Anstieg an Christen in diesen 4 Jahrhunderten hier, der war nicht kontinuierlich. Er hatte zwei Schübe vor allem, einer im 16. Jahrhundert und einen zweiten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und er hatte viele Faktoren für diese Entwicklung. Das eine ist zunächst einmal, in der Zeit der Millets hat man kaum mehr Konversion zum Islam, vor allem durch die Form der Mischehen, wie das früher in der Anfangszeit des Islams eine wesentliche Rolle war. Es gibt dann vor allem Unterschiede in der Geburten- und Sterberate zwischen Christen, anderen Minderheiten und der muslimischen Mehrheit. Wie kommt die zustande? Das sind vor allem unterschiedliche Bildungsmöglichkeiten in der Zeit, Stichwort westliche Missionen und deren Schulen und auch soziale Änderungen. Man muss bedenken, bedingt durch die religiöse Geografie waren Christen häufig in den höheren Bergregionen beheimatet, Libanongebirge, und dort von auftretenden Epidemien beispielsweise, ein Thema, das uns alle beschäftigt, waren sie oft weniger stark betroffen bzw. isoliert oder klimatisch auch begünstigt in den Höhenlagen. Die Verbreitung von Bildung durch christliche Orden veränderte auch das soziale Verhalten, das in solchen Phasen entscheidend sein konnte. Und das wirkte sich in diesen Phasen prosperierend auf die Kinderzahl aus und reduzierte die Sterblichkeit. Wie gesagt, das kann man auf Zensusdaten festlegen und das wird auch dadurch bestätigt, dass wir in Ägypten keine vergleichbare Entwicklung haben. Wenn wir kurz hier anschauen, der Anteil der Christen in Ägypten bleibt im selben Zeitraum. Na, das sieht man hier noch nicht so gut, das schauen wir uns später nochmal an. Aber der bleibt eigentlich konstant bei 7-8% in diesen ganzen 4 Jahrhunderten, wo wir hier in dem Bereich Syrien, Libanon, Palästina diese Entwicklung haben. Aber was ist dann? Nach 1914 setzt eine Trendwende ein, die bis zum Ende des 20. Jahrhunderts und auch Anfang des 21. Jahrhunderts sich fortzieht und die Zahl der Christinnen im Nahen Osten am historischen niedrigsten Stand angelangt. Wie ist diese Entwicklung nun wieder zu erklären? Auch hier sind mehrere Faktoren zu nennen. Kollektive Gewalt wie der Genozid an armenischen, griechischen und syrischen bzw. assyrischen Christen im Ersten Weltkrieg bzw. in der Phase danach sowie daraus resultierende Fluchtbewegungen sind ein Element. Migrationen, die unter Christinnen im 20. Jahrhundert häufiger waren als bei Muslimen, ein weiterer Faktor. Dazu dann noch mehr. Dann kommt aber auch noch hinzu, dass sich der sogenannte demografische Übergang bei Christen und anderen Minderheiten früher einstellte. Das heißt, Christen waren dann auch die Ersten, wo die Geburtenraten wieder fielen, als Folge der besseren Lebensverhältnisse und besseren Bildung, wo sie also in der Zwischenzeit einen Vorsprung aufwiesen, während nun verspätet auch der Faktor geringerer Sterblichkeitsraten und höherer Kinderraten bei Muslimen wirksam wurde, sodass sich auch diese Prozentsätze dann im Laufe des 20. Jahrhunderts rasch verschoben. Ich kann das an ein paar Zahlen auch belegen. Zwischen 1925 und 1929 betrug in Palästina die Geburtenrate unter Muslime 8,7 Kinder pro Frau, bei Christen 5,8 Kinder pro Frau. 1940-44 sind wir bei 7,4 bei den Muslimen gegenüber 4,5 bei den Christen. Da gibt es viele Zahlen auch dazu. Also das ist zeitversetzt auch, dieser sogenannte demografische Übergang. Das kommt immer später, wenn sich durch prosperierende Situationen die Sterblichkeit senkt. Senkt sich nicht gleich auch die Kinderzahl, sondern es passiert später. Bei den Christen trat das also auch, und anderen Minderheiten, das muss man immer dazu sagen, trat das früher ein. Ich habe dann dazu auch da noch ein Bild. Ja. 95, hier habe ich verstreute Zahlen aus Statistiken zusammengegeben. Hell hier sind so Zahlen aus den 70er, 80er Jahren, wie der Anteil an Christen in manchen Ländern auch sinkt im Verlauf des Jahrhunderts. Für den Libanon haben wir keine Zählungen mehr später, aber wir haben 1914 hier prozentuell natürlich der größte Anteil an Christen ist im Libanon. Aber auch in anderen Ländern haben wir oder anderen Bereichen recht große Prozentsätze, wie in Palästina 11%, Syrien 10%, Jordanien 9. Und dort, wo es Zahlen gibt, später sehen wir, dass das sehr stark abgenommen hat. Also zusammenfassend zu dem ersten Teil, dass es diese demografischen Unterschiede überhaupt gab, liegt nicht an den Religionsgemeinschaften per se. Nicht generell, weil sie Christen sind oder weil sie Muslime sind, so ein Unterschied in dieser Entwicklung, sondern das lag an spezifischen Faktoren wie geänderte Zugänge zu Bildung, die etwas mit dem Einfluss der westlichen Mächte in der Region zu tun haben und sozialen Aufstieg einerseits. Und wie gesagt, auch der religiösen Geografie, und die ist ja auch wiederum historisch gewachsen, Rückzugsgebiete der christlichen und anderen Minderheiten in den Regionen sind vor allem eben auch abgeschottete Gebiete. Ja, damit komme ich so zum zweiten Teil, die Migrationsgeschichte. Und beginne mit einer ersten Phase, ich beginne mal zunächst bei der sogenannten syro-libanesischen Migration. Sie werden dann noch sehen, was man genauer damit zusammenfasst. Die Migration von Christinnen aus dem Nahen Osten über die Grenzen des nahöstlichen Ursprungsgebiets hinaus ist, wenn man es global betrachtet, einer globalen Migrationsgeschichte, immer noch ein vergleichsweise junges Phänomen. Wo wir eine erste Migrationsphase benennen können, die so beginnt in den 1860er Jahren und geht so bis in den 1920er Jahren mit einer kurzen Unterbrechung während des Ersten Weltkriegs durch Seeblockaden. Aber vor allem dann unterbrochen durch die Weltwirtschaftskrise. Es gibt jedoch einzelne Ausnahmen, und das waren Einzelpersonen, die den Nahen Osten für Handels- oder Studienzwecke schon im früheren Jahrhundert verlassen hatten. Gerade am Wochenende ist mir ein Beispiel untergekommen von einem chaldäischen Priester, Ilyas Al-Mausili, der 1675 bis 83 in Lateinamerika war. Auch bekannt Hanna Diab, ein maronitischer Christ, der auch, weil sein Text der Erinnerungen jetzt aus dem Arabischen übersetzt worden sind, ins Französische und ins Deutsche, der also durch Europa und nach Frankreich bis an den königlichen Hof in Paris gereist ist. Migration im eigentlichen Sinn beginnt, wie gesagt, in der Spätphase des Osmanischen Reiches ab den 1860er Jahren und betraf hauptsächlich Menschen, die versuchten, den politischen und vor allem den ökonomischen Schwierigkeiten zu entgehen, welche die spätosmanische Herrschaft kennzeichneten. Viele ländliche Gebiete von Großsyrien litten unter einem sozioökonomischen Niedergang, während vor allem die Küstenstädte, die über ein landwirtschaftlich aufgeschlossenes Hinterland verfügten, schnell expandierten und sich urbanisierten. Dies resultierte vor allem auch aus der steigenden Dominanz des europäischen Kapitalismus in dieser Gegend mit negativen Folgen für die lokale Landwirtschaft. Und auch der Crash des Seidesektors im Libanongebirge um die 1870er Jahre spielte hier eine Rolle. Städte wurden zu Sammelplätzen für Arbeitslose und für Nichtvermittelbare, die irgendwann die Gelegenheit ergriffen, auf einem Passagierschiff, die im letzten Drittel des Jahrhunderts expandierten, in ein neues Leben aufzubrechen. Diese Migranten aus dem Mittelmeerraum, die auf diese Weise vor allem in die Amerikas, Nord- und Südamerika, Australien und zu einem weitaus kleineren Anteil nach Europa gelangten, sollen überwiegend Christen gewesen sein. Hier kann man explizit die männliche Form verwenden, da die Migration von ganzen Familien bzw. deren Nachzug sich erst in späteren Jahrzehnten einstellte. Die Überfahrt über den Atlantik teilten sich die Menschen aus dem Nahen Osten mit Italienern, Griechen, Armeniern, sephardischen Juden aus Palästina, meist in der dritten Reiseklasse an Deck. Händler, Handwerker, Arbeiter, sie alle, oder eben auch Arbeitssuchende, sie alle profitierten von den Fortschritten der Dampfschifftechnologie und der Abschaffung der Sklaverei in der atlantischen Welt. Eine noch nähere End- und Zwischendestination stellte Kairo und Alexandrien in Ägypten dar, wo seit den 1750er Jahren eine syrisch-christliche Elite ansässig war, die vor allem im Handel und Gewerbe dominierend war und aus den wohlhabendsten Haushalten von Damaskus und Aleppo stammte. Die bilden den Kontrast zur Masse der mehrheitlich aus Bauern, Textilarbeitern oder ungelernten Arbeitern bestehenden Auswanderern. Die Community in Kairo spielte aber über viele Jahrzehnte für die Migranten, die letztlich über den Atlantik weiter reisten, also von den Küstenstädten des Libanon kommend, in Kairo oder Alexandrien einen Stopp machten und dann später aber weiterreisten, war es ein wichtiges Sprungbrett. In Kairo, Alexandrien wurden wichtige Transportunternehmen betrieben, arabische Zeitungen, die bald auch in Übersee vertrieben wurden und zum Teil auch in Übersee dann hergestellt wurden. Später wurden Banker, Anwälte, Journalisten und andere gebildete Syrer in Kairo auf ihrer Route nach Übersee unterstützt. Unterstützung erhielten sie dabei von amerikanischen Missionaren und Alumni-Netzwerken, vor allem des syrischen protestantischen Colleges, das 1920 zur amerikanischen Universität in Beirut wurde. Diese Elite brachte Kapital, Bildung, Netzwerke und auch Politik über Kairo, das wie gesagt noch Jahrzehnte die politische Kultur der Syrer in der ganzen Welt bestimmte, in die weite Welt. Es ist auch wichtig zu betonen, dass osmanische Unterdrückung und interreligiöse Spannungen, die sich 1860 in Massakern an Christen im Libanon und Damaskus entluden, in dieser ersten Phase vermutlich nur eine untergeordnete Bedeutung bei den Migrationsmotiven spielten, auch wenn das retrospektiv oft anders dargestellt wurde und wird. Die Massaker an den Armeniern in den 1890ern sowie der Genozid 1915 unter dem Jungtürkenregime bedingten hingegen in der Folge nicht nur massenhafte Vertreibungen innerhalb der Region, sondern nach Ende des Ersten Weltkriegs Migrationen aus der Region in die ganze Welt. Geschichtsschreibung ist lang davon ausgegangen, dass die Überseemigranten aus den arabischen Provinzen des Osmanischen Reiches bis vor dem Zweiten Weltkrieg bis zu 95% Christen gewesen wären. Also so hat man den Prozentsatz eigentlich lange angesehen. Da stellt man heute etwas in Frage, ob es wirklich so fast ausschließlich nur Christen gewesen sind in diesen ersten Jahrzehnten, ohne dass man das wirklich genau auch festmachen kann, wie es mit um die Konfessionalität der Auswanderer stand. Aber man weiß, es ist überwiegend eine Mehrheit von ihnen war überwiegend Christen. In Brasilien zum Beispiel waren nach offiziellen Statistiken zwischen 1908 und 1941 55% der arabischen Einwanderer katholisch, das heißt, das waren die Maroniten und Melkiten. 45% da stand nicht katholisch, das heißt, das konnten die orthodoxen Christen genauso sein wie andere Minderheiten oder Sunniten. Das heißt, man kann das nicht wirklich, man kommt auf keine Zahlen. Das Problem liegt andererseits darin, warum man zu diesem hohen 95%-Satz gekommen ist, hängt auch mit der libanesischen Volkszählung der Jahre 1921 und 1931 zusammen, die da unzuverlässig ist. Sie war darauf ausgelegt, den christlichen Anteil hoch anzusetzen und die Zählung ist auch in der Welt von den Sunniten boykottiert worden. Die Zählung ist ausschließlich auch von christlichen Klerikern in der Diaspora dort durchgeführt worden, die unter extremen Druck zeigen sollten, dass die Diaspora eigentlich eine rein christliche war. Der US-Zensus wiederum klassifizierte die Syrer-Libanesen als türkisch. Das stand im Gegensatz auch zur religiösen Identität, nicht, weil man türkisch dann allgemein mit muslimisch assoziiert hatte. In Brasilien und Argentinien begannen Einwanderungsbehörden ab der Jahrhundertwende schon die Bezeichnung syrisch für die arabische Provinz im Osmanischen Reich einzusetzen. Libanesisch wurde erst ab 1926 verwendet. Dann setzte sich so diese Binnenstrich-Bezeichnung Syro-Libanesisch für die arabischsprachigen Einwanderer immer mehr durch. Das ist Teil auch eines konstruierten gemeinsamen Narrativs für die unterschiedlichen Einwanderer. Das haben auch die Eliten dort, die ausgewanderten Eliten, geschaffen, die meist von der amerikanischen Universität von Beirut stammten und die als Netzwerk unglaublich wichtig waren und auch in den unterschiedlichen Einwanderungsländern Nord- und Südamerikas über diese Länder hinweg sehr gut organisiert waren. dieser Begriff Syro-Libanesen war so eine gemeinsame Basis für kulturell und religiös unterschiedliche Migrantengemeinschaften geschaffen, in der sich auch verschiedene ethnische Identifizierungen wiederfanden. Weil das konnte dann wieder arabisch sein, was für die Maroniten nicht passte. Es konnte syrisch sein, libanesisch, palästinensisch. Da gab es ja dann verschiedene nationale Eigenidentifizierungen unter den Mitgliedern. Die zahlenmäßig bedeutendsten syro-libanesischen Diasporen sind in den ganz klassischen Einwanderungsländern des amerikanischen Doppelkontinents entstanden, das heißt Brasilien, Argentinien und den USA. Leider eine Folie, ich weiß nicht, wo die hin verschwunden ist, nur den Anteil der Migranten in diesen drei Ländern. Ich komme aber dazu, darauf noch zu sprechen. Noch auch kurz zu diesem ganz lateinamerikanischen oder zu Amerika als Heimstätte von Ausgewanderten. Da gibt es auch neben diesen drei klassischen großen Einwanderungsländern, Argentinien, Brasilien, USA, dann auch viele kleinere Länder Mittelamerikas, und bei der Recherche ist mir aufgefallen, zum Beispiel Honduras ist so eine Heimstätte geworden für palästinensische Christen, die seit den 1890er Jahren ist die entstanden und hat sich fast ausschließlich aus Christen von Bethlehem, Beit Jalal und Beit Sahur zusammengesetzt. In Klammer sage ich dazu, weil ich nicht extra von der palästinensischen Christen weiter spreche und von der palästinensischen Diaspora auch, weil das ist ja auch, wäre auch irrsinnig schwierig, da irgendwie palästinensische Christen und Nichtchristen zu identifizieren. Es gehen viele davon auch aus, dass in der palästinensischen Diaspora der Anteil der Christen überproportional hoch ist. Manche behaupten sogar, dass es in den USA, dass dort die Hälfte ungefähr der Community christlich wäre von den Palästinensern. Und auch so, die dortige Diaspora ist vor allem nach dem Sechstagekrieg 1967 entstanden in der Masse. Kleinere Gruppen gab es aber bereits schon, die 1936 bzw. 1948 ins Land kamen. Die frühen syro-libanesischen Migranten in Nord- und Südamerika kamen, wie gesagt, vorrangig aus den unteren sozioökonomischen Schichten und waren begleitet von einer Elite. Man muss sich das auch vor Augen halten, so globalgeschichtlich, diese Migrationen der ersten Phase waren Teil einer ganz gewaltigen globalen Migrationsbewegung. Nach Dirk Hörder waren es ca. 50 bis 55 Millionen Europäer, das heißt ca. 20%, im Zeitraum zwischen 1870 und 1914 in die Amerikas ausgewanderten, darunter ca. 14 Millionen Italiener, das heißt 39% der Bevölkerung. Für Großsyrien schätzt man, da geht es um viel kleinere Zahlen, aber die Prozentsätze sind auch nicht so viel kleiner. Man schätzt da in etwa 18-25% aus der Region dieses Nahen Ostens, die das Land verließen. Das waren ca. 500.000 Menschen. Und davon waren jeweils über 100.000 in diesen drei klassischen Auswanderungsländern: Brasilien, Argentinien, USA. In den USA fanden sie Anschluss in Bereichen, wo Bedarf an Arbeitskräften bestand. Das war die Textilindustrie, die Stahl- und Automobilindustrie. Und diese erste Welle, diese erste Phase an Migration wird generell unter dem Blickpunkt eines erfolgreichen sozialen Aufstiegs und politischer, ökonomischer, erfolgreicher Integration betrachtet. Auch für die Länder Venezuela, Kolumbien und die südliche Karibik wird immer betont, dass die Syro-Libanesen dort, nachdem sie anfänglich im mittelständischen Wandergewerbe etabliert waren, oft einen rasanten wirtschaftlichen Aufstieg zustande brachten. Vermögen im Großhandel, Import, Export anhäuften oder zu Fabriks- und Plantagenbesitzern aufstiegen. Des Weiteren äußert sich der fulminante soziale Aufstieg darin, dass gebürtige Syrer-Libanesen in mehreren lateinamerikanischen Ländern bald in höchste politische Regierungsämter aufstiegen. Argentinien, Namen wie Carlos Menem, Kolumbien, Julio César Turbay, Ecuador, Abdallah Bucaram, Salvador, Elias Antonio Saca. Man merkt es zum Teil in den Namen noch etwas, die Herkunft aus dem Nahen Osten. Und auch hier erwähne ich das noch 2010, als Bashar al-Assad, der syrische Präsident, Brasilien und Venezuela 2010 besuchte, wurden die Bande zwischen diesen Ländern nicht nur im ideologischen, nämlich im Antiimperialismus verortet und betont, sondern auch über den historischen Beitrag der Syro-Libanesen in den Aufnahmeländern zum Ausdruck gebracht. Und damit eine Verbundenheit auch gezeigt. Kurz zu den Kirchen. Die ersten Kirchen in Lateinamerika wurden 1890 in Sao Paulo, 1897 in Rio de Janeiro und 1902 in Buenos Aires gegründet. Für die Antiochener, für die griechisch-orthodoxen, war die Gründung in Brasilien im Grunde genommen etwas einfacher als für die katholischen Ostkirchen, die formal der katholischen Kirchenhierarchie Brasiliens unterstanden. Oder den einzelnen Ländern. Ich habe sie jetzt als Beispiel Brasilien. Die Maroniten, 1899 entsandte der maronitische Patriarch bereits zwei Priester nach Australien. Und am Vorabend des Ersten Weltkrieges gab es in den USA bereits 22 maronitische Kirchen. Heute bilden die Maroniten und die griechisch-orthodoxen Christen die größten nahöstlichen Minderheiten mit der höchsten Konzentration in Latein- und Nordamerika. Das sehen wir uns dann noch genauer am Diagramm am Schluss an. Noch ein Wort zu den Maroniten. Dass sich die Maroniten selbst, auch die maronitische Kirche, sich selbst als Diaspora-Kirche versteht, ist eigentlich ein sehr junges Phänomen. Und erst seit der Patriarchalsynode von 2003-2004 explizit geworden. Vorher hat man das eher immer als im Sinne des libanesischen Nation-Buildings gesehen. Die in der Diaspora sind dafür da, auch sind verbunden mit der Mutterkirche in Libanon. Und in dieser Frühphase hat sich die Mutterkirche an die im Ausland, in die Diaspora gewandt, wenn es um die Mobilisierung für die Situation in der Heimat ging. Die finanzielle Unterstützung der Glaubensgenossen im Libanon oder die Stärkung der Kirche auf der politischen Bühne des Libanons ging es. Es hieß aber im Gegenzug auch, dass die Emigranten, die maronitischen, die ja dann durch die Volkszählung 1921 auch registriert waren und damit auch Libanesen waren, die waren damit auch in der Lage, selbst politische Forderungen zu stellen und sich selbst auch als fundamentalen Teil des libanesischen Systems zu sehen, obwohl sie weit weg vom Libanon lebten. Für den maronitischen Patriarchen nach dem Ersten Weltkrieg, Ilias Hoyek, hieß es nicht, nur die Maroniten in der Welt zu zählen, sondern auch die maronitische Kirche in der Diaspora zu reorganisieren und zu zentralisieren. Bis in die 1920er Jahre waren die Maroniten aus den urbanen Zentren Südamerikas, also aus den großen Städten wie Rio de Janeiro, Sao Paulo, bereits auch in vielen kleinere Gegenden vorgedrungen und haben dort kleinere Gemeinschaften über ganz Nord- und Südamerika verstreut gebildet. Denen folgten zwar Priester nach, die aber wenig Kontakt zur Mutterkirche hatten. Und dort, wo große maronitische Kirchen vor dem Ersten Weltkrieg waren, in der Diaspora waren durch Krieg und nachfolgende Hungersnöte und Pandemien die Kirchenverwaltungen in der Krise. Mit der Gründung des Libanons als französisches Mandat war somit das Ziel des Patriarchen, den Kontakt und die Verwaltung der Diaspora wiederherzustellen und damit den Stand der maronitischen Kirche insgesamt zu stärken. Deswegen diese kirchliche Reorganisierung auch. Die maronitischen Gläubigen und auch die Priester in der Diaspora waren in der Frage, welche Rolle die Kirche im Staat spielen sollte, aber allerdings tief gespalten. Vor allem in Lateinamerika wurden neue Missionen angeregt, aus Sorge, dass Gläubige sich anderen katholischen Gemeinschaften oder säkularer Unabhängigkeitsbewegungen anschließen würden. Die Migrationen aus dem Libanon und Syrien setzten nach dem Zweiten Weltkrieg wieder mehr ein, als Länder wie Brasilien, die in den Jahren der Weltwirtschaftskrise strengere Quotenregelungen hatten, die Einwanderungsbestimmungen wieder lockerten. Also es gab eine Phase, wo Länder wie Brasilien also eine 2%-Quote hatten, mit wenig Möglichkeiten zur Einwanderung, und die wurden dann so in den 50er, 60er Jahren wieder gelockert. Allerdings ist dann die Einwanderung von Libanesen aus der Zeit wird nach und nach ein muslimisches Phänomen und weniger ein, vor allem seit dem libanesischen Bürgerkrieg. Ich komme jetzt so zur Gruppe der, ich fasse es zusammen, der Assyro-Chaldäer, auch also eine Begriffsbildung, die so nach dem Ersten Weltkrieg stark verwendet worden ist, um von den chaldäischen und assyrischen Christen kurz auch extra zu sprechen, die aus dem historischen Siedlungsgebiet der assyrischen Christen bei Urmia und so weiter kamen. Auch da waren die ersten Einwanderer Ende des 19. Jahrhunderts nach Amerika, vor allem über die Missionare, zum Teil zum Studienzwecken am Anfang. Die Überlebende der osmanischen Massaker von 1915 waren die ersten permanenten Siedler in den USA, vor allem in den USA. Ihnen schlossen sich Glaubensgenossen nach der Gründung des Irak 1932 an, als klar wurde, dass die britischen Versprechungen zur Errichtung eines assyrischen nationalen Heimstättes sich aufgelöst hatten. Unter diesen Migranten war auch der assyrische Patriarch Maschimun, der den Irak 1933 über Zypern nach London verließ und schließlich den Patriarchatssitz 1940 in Chicago etablierte. Die älteste und größte chaldäische Diaspora konzentriert sich mit circa, da gibt es große Schwankungsbreite, zwischen 35.000, 115.000 Personen nach dem US-Zensus von 2000 und einem anderen Household Survey von 2007, die konzentriert sich im Südosten des US-Staates Michigan. Die Industrie in Detroit war der Anziehungspunkt für die ersten Siedler im 19. Jahrhundert, und ab dann, wie gesagt, ab 1920 kamen da viele Chaldäer aus der Türkei bzw. dem Irak und Assyrer zu einer richtigen Clusterbildung rund um Detroit zusammen. Besonders viele stammten dabei aus dem Dorf Telkov. Stabilen Jobs und Löhne für wenig qualifizierte Arbeiter der Ford-Automobilbranche zogen viele männliche Flüchtlinge an, die ab den 1960er Jahren von der amerikanischen Einwanderungsregelung Familienzusammenführung zu bevorzugen Gebrauch gemacht haben. Vielleicht ist das zur Orientierung eigentlich die bessere Folie auch hier geografisch. Jetzt machen wir einen Sprung auch. Wir kommen wirklich zu einer zweiten Phase. Wir verlassen jetzt mehr auch den Amerika als Zieldestination der Migration und sehen in die Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, ab den 1950er, 60er Jahre. Wo das dann aufhört als Phase, ist eigentlich ganz schwierig zu sagen. Man kann den Begriff der Wellen oft gar nicht wirklich gut verwenden, aber nennen wir es eine Phase, die so in diesem Zeitraum ab den 1950ern bis zu den 90ern geht. Zum ersten Mal haben wir jetzt in dem Zeitraum auch die Kopten im Blickfeld. In nennenswerter Zahl, was nicht heißt, dass es nicht schon einzelne Kopten früher gegeben hat, hätte, das ist damit nicht gesagt, aber so als Migrationsphänomen taucht es erst jetzt ab. Die Migration der Ägypter nach Österreich kann man schon länger zurückfolgen, ins 19. Jahrhundert im Zusammenhang noch mit Muhammad Alis Anstrengung zur Modernisierung Ägyptens durch. Und da gab es den Austausch von Studenten und Know-how zwischen Ägypten und europäischen Ländern. Es wird auch gesagt, dass in ägyptischen Familien diese Erinnerung an die österreichischen Universitäten, besonders im Bereich der Medizin, überdauert hat. Auch in der Zwischenkriegszeit gab es in Wien und Graz zahlreiche ägyptische Studenten, darunter auch sicherlich Kopten. Aber wie gesagt, global betrachtet ist die Migration von Kopten ein Phänomen, das im Vergleich zu den Syrern und Armeniern erst sehr viel später einsetzt, und zwar ab den 1950er Jahren. Infolge des Nationalisierungsprogramms und Nasser, Machtergreifung 1952, entstanden erste koptische Diasporen, und heute sind sie ein weltweites Phänomen. Mit dem Aufstieg der Muslimbrüderbewegung in den 1940er Jahren und spätestens mit dem militärischen Putsch von 1952 wurde der Phase, in der Kopten in Gesellschaft und Politik stark eingebunden war, in Ägypten ein endgültiges Ende gesetzt. Kopten verloren auch ihre führende Rolle in der freien Wirtschaft, die im Zuge der panarabischen sozialistischen Ideologie Nassers verstaatlicht wurde. Einflussreiche Geschäftsleute, Großgrundbesitzer und öffentliche Persönlichkeiten bildeten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine säkulare Vertretung der koptischen Gemeinschaft in der Öffentlichkeit. Diese säkulare Elite ging nach dem Umbruch der 1950er Jahre ins Ausland oder zog sich aus dem öffentlichen Leben zurück. Infolgedessen wurde diese pluralistische säkulare Repräsentation durch die Institution der Kirche mit ihrer hierarchischen Führung, dem Patriarchen, Bischof, Klerus, ersetzt. Kurz nach dem Tod Nassers 1970 starb auch der koptische Papst Kyrillus VI. Der Nachfolger Nassers, Sadat, Anwar al-Sadat, verstand sich als muslimischer Präsident eines muslimischen Staates und gab dem politischen Islam mehr Spielraum, womit die linke Opposition geschwächt wurde und die Islamisten gestärkt wurden. Papst Shenouda III., seit 1971 koptischer Papst, versuchte die koptische Identität über die kirchlichen Einrichtungen und Schulen zu stärken und weiter aufzubauen. Er pflegte gute Kontakte zu den koptischen Gemeinden im Westen, deren Spenden für seine kirchliche Expansion auch nicht unerheblich waren. Seine Strategie schien richtig, förderte jedoch auch die gesellschaftliche Isolation der Kopten. Nach islamistischen Übergriffen auf Kopten verstärkte sich ein bestehender Konflikt zwischen Sadat und Shenouda, der mit der Verbannung des Patriarchen in ein ägyptisches Kloster im September 81 endete. Sadat wurde wenig später von Islamisten ermordet. Sein Nachfolger wurde der Vizepräsident Hosni Mubarak. Beide verfolgten hinsichtlich der Migration eher eine Art Open-Door-Policy. Auch daraufhin gab es eine massive Marginalisierung der Kopten, die einer islamistisch motivierten Übergriffen ausgesetzt waren. Und eine staatliche Reaktion darauf, die für die Kopten eher Richtung Isolation, Stärkung nach innen verstärkt hatte. Ein Zusammenhalt, ein innerer Zusammenhalt, gleichzeitig auch das Gefühl des gesellschaftlichen Nichtzugehörigkeit der Kopten. Und die Folge vielfach ist das innere Exil oder das äußere Exil. Das heißt, so eine soziale Isolation und auch eine verstärkte Auswanderung. Um 1970 bestanden in Nordamerika bereits 4 koptische Kirchen. Die koptische Migration ist zahlenmäßig der größere Anteil nach Nordamerika, USA und Kanada. In Toronto, Montreal, New Jersey City und Los Angeles gab es hier bereits 4 Kirchen. 40 Jahre später, das heißt, das sind Zahlen von 2010, hatte die koptisch-orthodoxe Kirche in Amerika 181 Kirchen und 254 Priester für Nordamerika, das heißt USA und Kanada zusammen. Man schätzt in etwa 350.000, also für das Jahr 2010, 350.000 Kopten in den USA, 150.000 in Kanada, auch dann mit Zentren an der Westküste und Ostküste. Obwohl die Migrationen nach Amerika weitergingen, also das sehen wir vor allem bei den Kopten, kennzeichnet die zweite Welle, die sich, wie gesagt, könnte man in viele kleine Wellen unterteilen, dadurch, dass Europa nun das primäre Ziel wurde. Eben auch bei den Kopten, also es gibt auch große koptische Diasporen, die in Europa entstehen, aber wie gesagt, numerisch die größeren in Amerika, zu 80% in Amerika, aber auch es gibt koptische Gemeinden in vielen afrikanischen Staaten. Und eben in Europa werden wir auf Österreich noch näher zu sprechen kommen. Europa als primäres Ziel, und damit kommen wir auch zu den Syrern, zu den syrisch-orthodoxen Christen und auch zu dem Durabdin, letztlich auch, wo die ICU anfängt und wo die Migration auch in dieser Phase dann stark zunimmt. Viele syrisch-orthodoxe Christen aus der Durabdin-Region nutzten die Gelegenheit der Gastarbeiter, des Gastarbeitersystems, das 1961 zwischen der Türkei und Deutschland abgeschlossen wurde, um nach Deutschland zu gelangen, und wenig später gab es ein ähnliches Abkommen mit Österreich. Dieses Gastarbeitersystem sollte den Arbeitskräftemangel entgegenwirken und auf dem Rotationsprinzip beruhen. Und als dieses Abkommen 1972 aufgrund des wirtschaftlichen Abschwunges eingestellt wurde, gingen die Migration aus diesem Herkunftsgebiet unter dem Label der Familienzusammenführung und Asylantrags weiter. Kettenmigration als eine familiäre Strategie, auch die Risiken einzudämmen, die durch Migration entstehen, waren in der Tat offensichtlich ein wichtiges Element in dieser Migrationsdynamik, die auch dazu geführt hat, dass der Durabdin binnen kürzester Zeit von seiner autochthonen syrischen Christenheit entleert wurde. Heute rechnen wir von 2.000 bis 3.000 Suryoye, die dort dauerhaft in der Region leben. Der politische Rahmen auch nach dieser Phase der Gastarbeiterabkommen und der Phase der Familienzusammenführung, der politische Rahmen ist hier wichtig. Die Zypernkrise 1974, der Militärkuh 1980 in der Türkei und der lokale Kontext einfach des kurdisch-türkischen Konflikts in der Region haben diese Entwicklung maßgeblich beschleunigt. Schweden wurde für viele von ihnen der letzte Stopp, nachdem auch Deutschland rund um 1980 eine restriktivere Asyl- und Visapolitik umgeschwenkt war. Heute die größten Diasporen der syrisch-orthodoxen Christen sind, wie gesagt, Schweden und Deutschland, jeweils circa vielleicht 100.000 Mitglieder. Grob gesprochen also muss man festhalten, ökonomische, soziale, politische Faktoren, und zu den politischen Faktoren gehört die religiöse Zugehörigkeit und religiöse Diskriminierung dazu, können oft gar nicht voneinander wirklich sauber getrennt werden, wie man das oft politisch versucht zu trennen zwischen diesen Gruppen von Migranten. Die religiösen Motive traten in Befragungen mit Betroffenen allerdings mit Laufe der Zeit immer mehr in den Fokus bei europäischen Einwanderungsbehörden, bei Befragungen. Was einerseits an tatsächlicher Verfolgung im Heimatland liegt, andererseits aber auch damit zusammenhängt, dass dieser Aspekt für die Asylgewährung bedeutend sein konnte. Mitte der 1980er Jahre kam das etwa an den chaldäischen Christen, die aus dem türkischen Hakkari- und Botan-Gebiet beobachtet werden, die vor allem in Frankreich und Belgien unterkamen. In den 1980er Jahren flohen chaldäische Christen, assyrische und einige armenische Christen vor den Verfolgungen des Saddam Hussein-Regimes, vor allem der 1988 berüchtigten Anfalloperation gegen den kurdischen Norden des Iraks. Bei den massenhaften Zerstörungen von kurdischen Siedlungen fielen auch unzählige assyrische Dörfer der Zerstörung zum Opfer. Viele dieser Fluchtbewegungen gingen nach Belgien und Niederlande und Großbritannien. Schon zwischen 1974 und 1989 wurde auf Basis der Arabisierungspolitik des Baath-Regimes hunderte christliche Dörfer im Irak zerstört. Die assyrischen Christen, das nur als Hintergrund auch, hatten sich im unabhängigen Irak anders als die chaldäische Kirche nicht auf diese verordnete Arabisierung und Arabizität eingelassen, sondern waren eben eine eigene eigenes Nationalgefühl. Ja, damit komme ich zur näheren Phase, zur näheren Vergangenheit oder Gegenwart, wenn man so will, was schwieriger wird. Zunächst ja, der Irak noch einmal mit dem Zusammenbruch der staatlichen Strukturen und des allgemeinen Chaos im Irak nach der US-Invasion von 2003 waren auch die Christinnen und besonders christlichen Kirchen von Anschlägen und einfacher krimineller Gewalt betroffen. Ende 2008 waren Mossuls Christen besonders betroffen, dem schlimmsten Angriff am 31. Oktober, dem 2010 dem 58 Kirchenbesucher in einer chaldäischen Kirche in Bagdad zum Opfer fielen. Interne Migration und Auswanderung. Dies war vor allem primär dorthin, wo bereits Communities bestanden. Das heißt bei den Chaldäern, Detroit, Michigan, Holland, Belgien, Großbritannien, Schweden. Die christliche Community im Irak kollabierte, je nachdem, wo man die Zahl ansetzt, vor 2003. Und da gehen sie weit auseinander, diese Zahlen. Aber werden dann noch schauen, man kann schätzen, von vielleicht 600.000 Christen auf ungeschätztes 300.000 Christinnen im Irak. Quellen gehen davon aus, dass alleine zwischen 2003 und 2007 rund 200.000 irakische Christinnen das Land verließen. Und die Hälfte suchte Zuflucht in den Nachbarländern, die andere Hälfte ging nach Europa oder folgte Familienangehörige in die USA. Bis 2009 sollen die USA etwa 20.000 irakische Flüchtlinge aufgenommen haben, in der Mehrheit chaldäische Christinnen. Für die noch jüngere Vergangenheit, das Jahrzehnt 2010 bis 2020, ist es noch schwieriger. Man kann eigentlich keinen Überblick noch geben, wie sich die Demografie in Richtung Diaspora verschoben hat. Wir wissen, dass es zu den stärksten Migrationsströmen in der Region überhaupt gekommen ist. Auch was Christen betrifft, vor allem aus dem Irak und Syrien. Christinnen aus Syrien konnten sich anders als ihre muslimischen Landsleute stärker auf bereits bestehende Familienbande im Westen orientieren und auf diese Weise auswandern. Und wie gesagt, ein Problem mit den Zahlen ist einfach auch, man kann fast nicht sagen, um wie viel die christliche Population im Nahen Osten seither geschrumpft ist, weil man auch die Schätzungen, die es für die Zeit vorher gegeben hat, eigentlich keine zuverlässigen Schätzungen auch dann auch haben. Ab hier. Okay, das wäre. Jetzt an der Stelle. Für 2010, für 2010 Zahlen für Christen im Nahen Osten, da sehen Sie immer diese großen Kreise. Es gibt die Prozentzahlen, das sind die absoluten Zahlen mit Ägypten, koptischen Christen, numerisch die größte Zahl, dann gefolgt vom Libanon. Aber interessant ist beispielsweise für Syrien, wo es recht unterschiedliche Zahlen gibt, so für die Zeit vor dem Krieg. Hier rechnet man mit 850.000 Christen, man liest manchmal auch 900.000. Aber es gibt eben ganz andere Schätzungen, wo man von 1,5 Millionen, 2 Millionen Christen gesprochen wird. Und ähnlich ist es beim Irak. Und deswegen ist auch alles, was wir jetzt sagen, was ist seither passiert durch den Syrienkrieg, sehr, sehr schwierig. Kirchenführer haben in puncto Syrien gesagt, ja, sie sagen, die Hälfte der syrischen Christen oder gar die 2/3 der syrischen Christen wären ausgewandert. Vielleicht auch seither wieder einige aus den Nachbarländern zurückgewandert. Aber mir ist nicht bekannt noch, dass man hier mit Zahlen wirklich etwas Zuverlässiges sagen könnte. Es ist auf jeden Fall, gerade was Syrien und Irak betrifft, sind es sicher ganz hohe Prozentsätze an Christen, die aus dem Land geflohen sind, wo man nicht sagen kann, wo in welchem Bereich der Diaspora, also das, wo sie sich aufhalten, sind es die Nachbarländer oder ist es schon auch mehr der Westen, wo sie sind. Thema Rückkehr ist noch einmal ein anderes Thema. komme ich zu dem schwierigen Diagramm, über das ich mich einmal drüber gewagt habe für einen Aufsatz über Minderheiten des Nahen Ostens in der Diaspora vor ein paar Jahren. Und ich sagte auch wirklich so, das müssen Sie mit Vorsicht genießen und jetzt mit meinen Ausführungen dazu genießen. Ich habe auch drüber geschrieben, die Zahlen, die da so drinnen sind, die passen so für einen Zeitraum 2010, 2015 und dann sind es bisweilen auch wirklich viele Schätzungen und viele Quellen, die ich da hineinverarbeitet habe. Aber was ich Ihnen zeigen wollte, mal auch am Anfang, noch einmal Lateinamerika. Sie sehen, die maronitische Diaspora ist hier die größten Zahlen. Die stammen für die aus, also zu den Quellen, wenn Sie das näher wissen wollen, das kann ich Ihnen auch dann bei Interesse einzeln mitteilen. Es sind auf jeden Fall hier viele Quellen verarbeitet. Und die wenigsten sind aber wirklich Zensuszahlen, also Volkszählungszahlen. Nur für Australien, dazu vielleicht noch kurz ein Wort. Auch für die Orthodoxen, Christen, für die Melkiten, auch wo ist ihre größte Diaspora? Das ist Lateinamerika und Nordamerika. Und die, wie gesagt, bildet sich schon sehr stark von dieser in dieser ersten Bewegung und in der ersten Phase, die ich erwähnt habe. Es gilt auch für Australien, die beginnt auch schon in dieser frühen Phase. Über Australien habe ich hier gar nicht gesprochen. Zu den Kopten, was ich erwähnt habe, wo ist da die größte Anzahl? Nordamerika, Kanada, USA, aber doch in Europa, das sind so zusammengetragene Zahlen, Schätzungen von den großen europäischen Ländern wie Frankreich, Deutschland, Österreich, Großbritannien, Schweiz, so ich habe das zusammengestoppelt und da kommen wir auf diese Größenordnung, was aber nicht heißen muss, dass das nicht sich in den letzten 15 Jahren schon wieder auch relativ stark verändert hat. Und dann, wenn wir das eben immer so innerhalb der Konfession sind, das sieht, dann sind wir eben bei den Kopten der größere Teil in den USA. Bei den syrisch-orthodoxen ist es aber eben anders, das sieht wir der größte Teil und der ist vielleicht der ist ziemlich sicher heute noch viel größer, auch durch die Ereignisse in Syrien, aber mit den großen Ländern Schweden, Deutschland jeweils an die 100.000 und dann in anderen Ländern kleinere Beträge und Nordamerika geschätzt 50.000. Die Zahlen habe ich vom Mor Policarpus 2018 erhalten, was die syrisch-orthodoxen betrifft. Außer Lateinamerika, das habe ich aus einer anderen Quelle und Australien. Für Australien ist interessant, das sind die Zensuszahlen von 2010, also bei der Volkszählung wird die Religionszugehörigkeit mit erfasst. Wenn man sich aber die Zahlen für die katholischen Ostkirchen im Annuario Pontificio anschaut, das sind höhere Zahlen drin, die sind zum Teil doppelt so hoch. Und viele andere Zahlen habe ich vom World Council of Churches aus diesen sind wahrscheinlich auch eigene Gemeindeschätzungen, die man da drinnen verarbeiten kann. Ja, auch interessant, die Chaldeer, hier sehen Sie auch ganz eindeutig die größte Gruppe in Nordamerika, beginnt eben schon sehr früh im 19. Jahrhundert und dann verstärkt nach dem Ersten Weltkrieg infolge Genozid und der Vertreibungen und auch der Staatsgründung im Irak, dass sich diese, und die Assyrer haben wir auch, ne, da sehen wir es, für beide relativ eindeutig. Aber auch hier bei beiden wird gelten, dass Europa wahrscheinlich jetzt die Zahlen für USA und Europa einfach, die stimmen sicher so nicht mehr für die jetzige Gegenwart. Einfach durch die Ereignisse der letzten 10, 15 Jahre. Was hier völlig fehlt, sind die Armenier. Ich habe sie hier rausgenommen, weil das noch einmal so eine eigene Schwierigkeit ist, wie weit man sie auch zum klassischen engen Nahen Osten dazu zählt. Aber einfach auch hier zu betonen, natürlich ist für viele Armenier das historische Siedlungsgebiet, auch von wo sie weg ausgewandert sind, der Nahe Osten. Aber ich habe sie hier auch aus Platz, also aus Schwierigkeiten und auch von der Frage immer, wie weit man sie dann insgesamt alle zum Nahen Osten dazu zählt, weggelassen. Aber auch dort ist es so, die größten Diasporen sind in Amerika mit mehreren Millionen und dann in Europa vor allem Länder wie Frankreich, wo sie große armenische Diasporen vorfinden. So, jetzt bin ich schon bei einer Stunde in etwa. Wie weit darf ich nur kurz? 10 Minuten. Ja. Sie kriegen in Wahrheit 3 Vorträge hier in einem Paket. Ich werde aber abschließend doch auch noch ganz kurz zu Österreich sprechen. Das lassen wir jetzt hier weg. Und hier auch wieder Zahlen am Anfang und die, wie auch, sind schwierig, aber so, damit man eine Größenordnung hat, für die Diasporen in Österreich, die größten beiden, zu denen auch ich näher gearbeitet habe und zu denen ich noch ein bisschen mehr sagen möchte, sind die Kopten in Österreich, Größenordnung 10.000, bei den Syrern etwas weniger, die 5.000 herum können auch etwas mehr sein, werden auch mehr, etwas mehr sein jetzt. Das sind auch Zahlen, meine Forschungen liegen jetzt auch schon 5-6 Jahre zurück, muss man sagen. Griechisch-orthodoxe Christen 2000, noch kleiner die assyrische Kirche und auch die katholischen Ostkirchen. Das ist vielleicht im 100er-Bereich jeweils oder knapp am 1000er-Bereich dran, aber ich möchte hier gar keine Zahlen auch geben. Ich spreche kurz über die syrischen Christengemeinde in Österreich. Wie gesagt, mit der Gastarbeiterbewegung begann auch die Gründung der Gemeinden in Österreich, sehr verbunden mit der Geschichte der Syrer in Österreich, sind eben die ersten Einwanderer aus dem Turabdin und damit dann auch schon auch der noch immer wirksame, tätige Chorepiskopus Emanuel Aydin, der 1970 bereits als Subdiakon aus Midyat nach Wien gekommen ist und 1973 zum Priester geweiht worden ist. Und so Ende 73 circa 30 syrisch-orthodoxe Familien betreut hat, vor allem in Wien und Umgebung Wiens. Ab 1974 konnten sie auch schon regelmäßig Gottesdienst feiern, zunächst in der Canisiuskirche, und wurde auch das Gemeindeleben schon organisiert mit Folkloreveranstaltungen, Jugendarbeit, Fußballclub und ganz wichtig die Beziehungen zur römisch-katholischen Kirche von Anfang an. Anfang 1974 empfing Kardinal König eine Abordnung des Gemeinderats, des syrisch-orthodoxen Gemeinderates, und man hat den Kardinal bei diesem Anlass um eine Kirche angefragt, die man nutzen könnte. Bereits einige Monate später, also innerhalb eines halben Jahres, am 1974 feierte die neu gegründete Gemeinde die Übergabe der alten Lainzer Kirche in Hitzing an die syrisch-orthodoxen Christen in Wien. Und somit die Eröffnung einer der ersten syrischen Kirchen in Europa überhaupt. Die Kirche wurde dem heiligen Ephrem, dem Syrer, geweiht. Auch die Gemeinde in Wien unter Aydin war eine der ersten, die zum Beispiel eine eigene Zeitung, eine Zeitschrift hatte, Nuchro, mit Texten auch in syrisch-arabisch, und das, die weltweit auch versandt wurde an syrisch-orthodoxe Christen, ist von 1976 bis 1981 herausgegeben worden. In Österreich und speziell neben Wien ist es so, dass auch durch verwandtschaftliche und nachbarschaftliche Beziehungen sich die Zielorte herausgekristallisiert haben. Das hat Heidi Ambruster vor 2 Jahren hier auch schon gezeigt und berichtet, dass sich in Wien vor allem syrische Christen aus Midyat und Enhil angesiedelt haben. Und Teile auch der Verwandtschaften von diesen Migranten waren dann zum Teil in Holland, Deutschland, Schweden, Belgien als Zielländer. Die Migration hat sich dann auch in den 70er Jahren schon geändert. Es kamen dann Christen aus dem Libanon dazu, später aus dem Irak. Aber die 1980er Jahren waren für diese kleine, noch relativ kleine syrisch-orthodoxe Gemeinde in Österreich gekennzeichnet durch einen starken Institutionalisierungsprozess, wurde vor allem von Kardinal Franz König unterstützt, unter Stiftung Pro Oriente, also das heißt starkes Netzwerk zur römisch-katholischen Kirche. Ich habe dann einen eigenen St. Ephrem-Verein, Kultursportverein, auch die klassische Aufsplittung dann ein bisschen in die Aramäer- und Assyrer-Bewegung, die aber in Österreich weniger stark ausgeprägt war als beispielsweise in Schweden. Schon 1983 hat die syrisch-orthodoxe Gemeinde auch am Wiener Zentralfriedhof eigene Parzellen bekommen, Teil der Institutionalisierung. Und 1988 wurde die Kirche als erste Diaspora, syrisch-orthodoxe Diaspora-Kirche, offiziell auch als staatliche Religionsgemeinschaft öffentlichen Rechtes anerkannt in Österreich. War die erste Diaspora-Kirche, die als Körperschaft öffentliches Recht erlangte. Und Sie wissen, was das heißt, die staatliche Anerkennung. Damit war das Recht verbunden, konfessionellen Religionsunterricht an staatlichen Schulen durchzuführen und die Entlohnung der Religionslehrer dabei, die durch den Bund erfolgt. Ein damaliges Gemeindemitglied betont die soziale Bedeutung der Diaspora-Kirche. Sonntags trifft man sich nach der Liturgie, alter orientalischer Tradition entsprechend, im ersten Stock der Kirche, trinkt Tee oder Kaffee und unterhält sich mit Freunden und Bekannten und mit dem Pfarrer. Fallweise werden Erwachsenenversammlungen oder Kulturkreise veranstaltet. Ja, jetzt, weil ich auch mit der Zeit schon etwas knapp bin und wir das sonst auch eventuell am Nachmittag noch dazu Zeit haben, so die neuere Geschichte der syrischen Gemeinde und wie sie sich entwickelt hat, hin auch zu einer größeren, aus drei Gemeinden bestehenden Kirche weglassen. Und komme noch kurz auch zu den Kopten. Bei der koptischen Gründung der koptischen Gemeinde in Österreich ist es etwas anders. Die beginnt eigentlich schon etwas früher, in den 50er Jahren. Man findet schon den ersten 1953 in Österreich. Nach der Suez-Krise 1956 waren plötzlich so Länder wie Frankreich, Großbritannien nicht so attraktiv wie jetzt wie Österreich oder Deutschland, sodass es auch also in Österreich, Deutschland zu Gemeindegründungen kam. Es gab allerdings keine Gastarbeiterabkommen mit Ägypten, das wollte Nasser nicht. Das heißt, Kopten sind entweder als Studenten nach Österreich gekommen oder mit einem Touristenvisum, das man verlängern konnte, wenn man dann Arbeit nachweisen konnte. Am einfachsten ging das eine Zeit lang als Zeitungsverkäufer. Und es hieß in Wien beispielsweise, dass eine Zeit lang alle Zeitungsverkäufer Ägypter gewesen waren. Viele haben sich damit dadurch auch das Studium mitfinanziert. Unter diesen auch und Ägyptern werden viele Kopten auch gewesen sein, aber das kann man auch nicht genau unterteilen. Aber die ersten Kopten, das waren wahrscheinlich ein paar Dutzend in den 50er, 60er Jahren, vor allem Studenten. Und was waren die ersten Formen des religiösen Zusammenlebens? Das waren Bibelstunden, der Tradition der Sonntagsschule, die von Laien organisiert wurde. Und auch da merkt man die Unterstützung von der katholischen oder auch orthodoxen Kirche und der evangelischen Kirche. Die ersten Gottesdienste fanden in der griechisch-orthodoxen Kirche statt und ab 1968 in der armenisch-apostolischen Kirche im dritten Bezirk. Und 1978 schließlich kam Pater Johannes aus dem ägyptischen Baramus-Kloster nach Wien. Circa, da war die Gemeinde damals ca. 500 Mitglieder stark in der Zeit, davon ungefähr 300 Mitglieder in Wien. Pater Johannes kam auf die Initiative vom bekannten Bischof Samuel, Kardinal Franz König und der Stiftung Pro Oriente nach Österreich. Vorher sind die Priester immer nur oder Bischöfe immer nur gelegentlich gekommen, so vor allem Bischof Samuel, die also das Flugzeug genutzt haben und dann verschiedene Stationen in der Diaspora gemacht haben, wo man dann in der Gemeinde herumtelefoniert hat, es kommt ein Priester, es kommt ein Bischof und man hat dann Tauftermine und Ähnliches organisiert und veranstaltet. Ab da wurde die Messe schließlich in der sogenannten Russenkirche bei der UNO-Sitte gefeiert, auch einer katholischen Kirche, die heute noch eine der Moment sind es fünf Kirchen oder vielleicht noch mehr, die wo Kopten in Wien Gottesdienst feiern. Aber es ist noch in den 80er Jahren so, dass die Gemeindestruktur, waren vor allem Akademiker, die in der Studienzeit nach Österreich gekommen sind, Familien gegründet hatten, die meisten österreichische Staatsbürgerschaft hatten, darunter, das waren viele Apotheker, Ärzte, Physiker, Diplomkaufleute drunter. Und dann gab es auch so eine Gruppe von zeitweiligen UNO-Mitarbeitern in der UNO-City, die also nicht die ganze Zeit oder nicht dauerhaft in Österreich blieben. Der Priester Johannes hat die koptische Kirche bis zu seinem Tod im Jänner 2000 betreut. Ihm folgte zunächst Pfarrer Cetrak und dann Bischof Gabriel nach, der am 17. August 2000 als Bischof für Österreich und die deutschsprachige Schweiz geweiht wurde. 2004 wurde er zum Bischof auf Lebenszeit intronisiert. Und in dieser Zeit, schon vorher, zwischen 1998 und 2002, errichteten die Kopten eine eigene Kirche, die viele von Ihnen vielleicht kennen, im 22. Bezirk in Wien, die Kirche Maria von Zeitun. Und die wurde am 21. Jänner 2004, also am vierten Todestag von Pater Johannes, eingeweiht, wurde dort der erste ökumenische Gottesdienst gefeiert. Ja, vielleicht schließe ich da auch mit der staatlichen Anerkennung, die bei den Kopten etwas später war, im Jahr 2003, erfolgte dann auch die staatliche Anerkennung im Sinne des orientalisch-orthodoxen Kirchengesetzes, und damit hatte also auch die koptische Kirche diesen Status. Und wir wissen auch, also vom syrischen und koptischen Kirchen, dass sie also wirklich gerade auch in den Städten Wien, Graz, bei den Kopten weiß ich nicht, ob sie nicht auch mittlerweile in Linz auch einen koptischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen anbieten. Und das also wirklich auch Teil auch ist der Möglichkeiten, die das Diaspora-Land Österreich bietet durch diese Form der Anerkennung von Religionsgemeinschaften. Ja, ich würde mit etwas Verspätung an der Stelle schließen und danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.